Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Sendereihe Lebenshilfe. Es begrüßt Sie heute Morgen Dominik Miller. Wer möchte das nicht? Gesund sein und gesund bleiben. Ein wesentlicher Baustein hierfür, das ist sicher unsere Ernährung. Aber es reicht nicht, sich ausgewogen zu ernähren, sondern es gilt ja auch darauf zu achten, was drin ist in meinem Essen. Keiner von uns ist zum Beispiel scharf drauf, eine Salatgurke zu verzehren, die reichlich mit Pflanzenschutzmitteln behandelt worden ist. Oder beim Gedanken an ein antibiotikahaltiges Futter, mit dem mein Schnitzel gemästet wurde, da vergeht mir dann wirklich der Appetit aufs Wiener Schnitzel von diesem Schweinchen. Aber woher soll man als Verbraucher wissen, was drin ist im Essen? Was kann mir im Supermarkt einen Hinweis darauf geben, dass der Salat eben nicht gespritzt worden ist und dass meine Frühstückseier von glücklichen Hühnern stammen, die nur gutes Futter bekommen haben? Viele wissen es schon, es gibt das Bio-Siegel, mit dem Erzeugnisse aus ökologischem Landbau gekennzeichnet sind. Aber was genau ist denn hier Bio? Und nach welchen Kriterien wird ökologischer Landbau bewertet? Ist der Salat vom Wochenmarkt nicht genauso gut wie der spanische Bio-Import? Deswegen heute in der Lebenshilfe aus unserer Sendereihe Fokus Schöpfung unser Thema heute: Bio drauf, Bio drin. Gast in unserem Münchner Studio ist dazu die Lebensmittel- und Ernährungsberaterin bei der Verbraucherzentrale Bayern. Das ist Frau Anja Schwengel-Exner. Guten Morgen, Frau Schwengel-Exner. Schön, dass Sie heute Morgen bei uns sind.
Guten Morgen, Herr Miller.
Fangen wir einfach gleich an mit Ihrem Frühstück, Frau Schwengel-Exner, heute Morgen. Was war denn da auf der Müsli-Packung drauf? War da ein Siegel drauf oder die Orange oder die Butter oder das Kaffeepulver, das Sie da verwendet haben? Haben Sie da drauf geschaut als Ernährungsberaterin? Na, ist da ein Siegel drauf oder nicht?
Tatsächlich. Nicht nur als Ernährungsberaterin achte ich darauf, weil mir persönlich es auch ganz wichtig ist, dass die Produkte eben halt so erzeugt werden, dass die Umwelt möglichst wenig Schaden nimmt und eben halt auch weitere Generationen nutzen können, was uns an Ressourcen zur Verfügung steht. Und mein Kaffee hat tatsächlich das Bio-Siegel und auch ein Fairtrade-Siegel drauf gehabt und auch die anderen Produkte auf meinem Frühstückstisch sahen tatsächlich so aus, ich gebe es zu.
Also Sie haben jetzt den Ball schon weit, weit ins Feld reingespielt, weil Sie auch schon den Hinweis gegeben haben, dass ein Bio-Siegel auf meinem Lebensmittel ja auch was damit zu tun hat, wie geht es dann der Umwelt damit? Also nicht nur auf mich geschaut, wie geht's mir damit, was nehme ich für mich auf in meine Verdauung, sondern wie geht's der Umwelt damit? Darauf schauen wir nachher in der Sendung nochmal genauer, was jetzt Bio-Essen und Bio-Siegel letztlich mit der Umwelt auch zu tun hat. Ich würde gern mit Ihnen noch ein paar Begriffe klären, die mit denen ich vorhin auch so einfach um mich geschmissen habe. Ich meine, was versteht man eigentlich unter der Vorsilbe Bio bei Lebensmitteln? Ich meine, jede Gurke ist doch Bio. Es ist ein biologisches Produkt. Jedes Schwein ist ein Lebewesen, ist biologisch. Eigentlich ist doch alles Bio, oder nicht?
Im Prinzip haben Sie schon recht, aber wenn ich es eben halt als Bio-Lebensmittel kennzeichnen möchte, dann müssen bestimmte Kriterien erfüllt sein. Und das ist in Europa und auch in Deutschland gesetzlich geregelt, was eben halt erfüllt sein muss, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, um ein Lebensmittel tatsächlich als Bio-Lebensmittel oder auch als Öko-Lebensmittel verkaufen zu dürfen. Da gibt es also verschiedene Siegel, die Sie anwenden dürfen. Den meisten ist es sicherlich schon mal vorgekommen, dass auf einer Packung, die man in der Hand hatte, so ein grünes Blatt mit 12 weißen Sternen zu sehen war. Das ist das Bio-Ökosiegel der EU, der Europäischen Union. Dann gibt es eben halt auch noch ein sechseckiges Siegel, wo Bio draufsteht mit einer Zahlenkennzeichnung. Das ist das deutsche Bio-Siegel. Und meistens
ist das, wo so ein grüner Haken drin ist im I, oder?
Ja, genau. Das ist so ein sechseckiges Siegel mit dem Schriftzug Bio drin. Das ist auch grün gefärbt. Das findet man also auch auf sehr vielen Produkten. Da ist dann auch eine Kontrollstellennummer angegeben. Das ist ein deutsches Siegel, was aufgebracht werden darf auf die Verpackung. Und das grüne Blatt ist eben halt das EU-Siegel. Das muss auch auf jedem Lebensmittel, das in der Europäischen Union als Bio-Lebensmittel verkauft wird, drauf sein, wenn es verpackt ist. Bei losen Lebensmitteln darf ich es so kennzeichnen, wenn alle Bedingungen für die Produktion des Lebensmittels als Bioprodukt erfüllt sind.
Ja, aber was sind denn jetzt die Kriterien, dass es ein Bioprodukt sich nennen darf?
Ja, da gibt es viele verschiedene Kriterien, weil es ja auch viele verschiedene Lebensmittel gibt. In Bezug auf die pflanzlichen Lebensmittel steht zum Beispiel im Vordergrund, dass es Produkte sind, die ohne Einsatz von Kunstdünger produziert werden. Da werden natürliche Düngemittel eingesetzt. Das heißt, es wird zum Beispiel der gute alte Mist genommen. Und bei den Landwirten ist es eben halt tatsächlich so, wenn ich Ackerbau betreibe, muss ich auch Vieh haben, sei es eben halt Hühner oder anderes Vieh, also Rinder oder Schweine oder auch Schafe darf ich halten. Und das muss eben halt in einer Relation zueinander stehen. Die Größe des Hofes und die Anzahl der Tiere und auch die Menge an Produkten, die ich erzeugen darf, sind also voneinander abhängig.
Also ich darf nicht nur der reine Gemüse- und Obstbauer sein, wenn ich ein Bio-Siegel auf meine Produkte kleben will, sondern ich muss auch eine gewisse Anzahl, einen gewissen Anteil Viehhaltung haben.
Die Kreislaufwirtschaft, also dass man eben halt selber einen Großteil seiner Düngemittel oder eben halt Dinge, die ich zur Produktion von Obst und Gemüse brauche, selber produziert, ist einer der Grundgedanken bei den Bioprodukten. Sodass ich also immer auch wirklich, wie ich das aus der früheren bäuerlichen Landwirtschaft kenne, eben halt das Rundumpaket habe aus Landwirtschaft, die sich eben halt mit Obst- und Gemüseanbau befasst und eben halt auch Produktion von Fleisch und Eiern zum Beispiel.
Jetzt haben Sie zwei Siegel erwähnt. Es gibt ein deutsches Bio-Siegel und auch ein europäisches Bio-Siegel. Wann sind das verschiedene Kriterien, die die beiden da zugrunde legen?
Grundsätzlich sind die Kriterien sich sehr, sehr ähnlich. Bei dem Bioblatt, dem EU-Siegel und dem deutschen Bio-Kennzeichen sind die Kriterien sich sehr, sehr ähnlich. Es gibt aber noch viele weitere Siegel, die Sie sicherlich auch schon mal gesehen haben. Da unterscheiden sich dann die Kriterien für die Siegel.
Was sind denn so die gängigen Siegel, die man häufig sieht?
Also gängig ist zum Beispiel ein grünes Quadrat, in dem sich der Schriftzug Bioland findet oder auch ein Quadrat mit stilisierten Ähren oder sieht ähnlich aus wie so ein Maisblatt von Naturland, das ist auch ein Verband. Dann gibt es noch, was in Bayern auch sehr verbreitet ist, zum Beispiel den Biokreis. Das ist ein gelber Kreis mit grünen Ähren, ein oranges Siegel mit dem Schriftzug Demeter drauf. Für Wein gibt es eine Weintraube, wo Ecowin zum Beispiel drüber steht, und es gibt noch einige andere Ecoland-GAA, die man findet, die teilweise sehr viel strengere Kriterien an den Anbau legen, als es eben halt die EG-Bio-Verordnung tut, die mit dem grünen Blatt oder mit dem deutschen Bio-Siegel gekennzeichnet sind.
Aber jetzt ist ja die Frage unserer Sendung Bio drauf, Bio drin. Also wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, bei den anderen Bio-Siegeln, also nicht dem EU-Siegel mit dem Blatt und den Sternchen und dem sechseckigen deutschen Bio-Siegel, dass die geradezu strenger sind?
Ja, also die EU-Verordnung über den Biolandbau, die EG-Öko-Verordnung, wie sie sich nennt, legt zwar schon relativ strenge Maßstäbe an, aber die Verbände zum Beispiel wie Bioland, Demeter, Ecowin etc., die haben eben halt teilweise noch deutlich strengere Richtlinien, was zum Beispiel die Haltung von Tieren anbelangt. Bei Demeter zum Beispiel, die Kühe, da dürfen die Hörner nicht gekürzt werden, was bei anderen Bioverbänden durchaus möglich ist. Da dürfen die Hörner halt nicht gekürzt werden, und es werden grundsätzlich, wird versucht, eben halt keine hornlosen Rassen zu haben, weil dort eben halt gewünscht ist, dass die Tiere so natürlich wie möglich sind. Und zu einer Kuh gehören da eben halt die Hörner dazu.
Also eben auch eine artgerechte Tierhaltung.
Die artgemäße Tierhaltung ist eine Grundvoraussetzung, damit man eben halt Bioprodukte aus dem Tier verkaufen darf, sei es eben halt Milchprodukte oder eben halt auch das Fleisch der Tiere zu vermarkten. Da ist es grundsätzlich so, dass die artgemäße Haltung im Vordergrund steht.
Also das heißt, das Bio-Siegel sagt eben nicht nur was darüber aus, dieses Produkt ist frei von Pestiziden, ohne Gentechnik hergestellt und von glücklichen Kühen, sondern es sagt mir auch wirklich was aus, was ist da auf dem Acker gekommen, wie sieht dieser Hof aus, wie ist mit der Umwelt umgegangen worden.
Genau, das ist also eine Kennzeichnung, die weit über das eigentliche Produkt selber hinausgeht, sondern eben halt ganz viele andere Faktoren, wie eben halt die Umweltfaktoren und auch die Bedingungen, unter denen zum Beispiel die Tiere gelebt haben, deutlich macht. Also es ist so, dass im Biolandbau die Tiere zum Beispiel deutlich größere Ställe haben und es wird Wert darauf gelegt, dass sie auch Auslauf haben.
Also das heißt, mit einem Produkt, das das Bio-Siegel trägt, kaufe ich im Grunde, ist es auch eine Einstellung.
Selbstverständlich. Das hat auch viel mit der Einstellung zu tun, die ich eben halt zu dem Lebensmittel, was ich erwerbe, habe. Und auch zu meinem persönlichen Lebensumfeld hat es eben halt eine große Verbindung, weil ich damit auch eine Haltung ausdrücke, die ich hege in Bezug auf meine Umwelt.
Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb, heute unsere Sendereihe Fokus Schöpfung. Unser Thema Bio drauf, Bio drin. Wir sind mitten im Gespräch mit Anja Schwengel-Exner. Sie ist Lebensmittel- und Ernährungsberaterin bei der Verbraucherzentrale hier in Bayern. Frau Schwengel-Exner, wenn jetzt, was sagt ein Siegel, ein Bio-Siegel auf einem Produkt nicht über das Produkt? Was sagt mir das nicht?
Also das Bio-Siegel sagt natürlich nichts aus über den Nährstoffgehalt zum Beispiel des Produktes. Da gibt es andere Kennzeichnungen.
Oder wie viel Fett aufklären. Oder wie viel Cholesterin.
Genau,
oder
was also da wird nicht beschrieben, das schreibt also jetzt nicht, dass es ein besonders fettarmes Produkt ist oder dass es besonders reich an Vitamin C ist oder ähnliches. Die Aussagen werden nicht über das Bio-Siegel gekennzeichnet, sondern das hat alleine etwas mit der Produktion des Lebensmittels, was ich verzehre, zu tun.
Also das heißt, es sagt mir auch nicht wirklich, wie gesund ist jetzt das, was ich dazu mir nehme. Also ich könnte auch einen Bio-Burger bei einem großen Konzern kaufen und da wäre alles Bio, aber wäre trotzdem ungesund, wenn ich ihn täglich esse.
Da haben Sie völlig recht. Das ist also tatsächlich so, dass man sich auch mit Bio-Lebensmitteln ungesund ernähren kann.
Aha, okay.
Da kommt es tatsächlich darauf an, welchen persönlichen Lebensstil man pflegt. Wenn ich jeden Tag Sahnetorte esse, da kann die Eier, das Mehl und die Sahne aus Bio-Anbau kommen. Das ist trotzdem meiner Gesundheit nicht unbedingt zuträglich. Da sollte ich schon auf Abwechslung setzen. Und wir empfehlen eben halt da auch eine überwiegend pflanzliche Kost mit moderatem Fleischkonsum.
Also wieder Stichwort trotz Bio immer noch ausgewogene Ernährung. Also es gibt auch die Bio-Sahnetorte. Da weiß ich, die Eier sind von glücklichen Hühnern, aber trotzdem gibt's Speckröllchen und ich darf nicht zu viel davon essen.
Genau so ist es.
Kommen wir noch zu den Kontrollen von so einem Bio-Siegel. Ich meine, jedes Label, jedes Siegel ist ja auch nur so gut, wie die Kontrolle ist, wie scharf kontrolliert wird. Wenn ich jetzt angenommen, ich bin jetzt ein Biolandwirt, ich bin zertifiziert. Wie oft kommt da jemand vorbei und schaut, ob ich auch wirklich genügend Schafe und Hühner habe, was ich da auf meine Wiesen aufbringe? Wie oft wird das kontrolliert?
Also es gibt eben halt tatsächlich die Zertifizierungsstellen, sogenannte Kontrollstellen. Die kann ich als Verbraucher sogar erkennen, weil die Nummern der Kontrollstellen auf dem Lebensmittel auch aufgebracht sind. Dann daran kann ich auch erkennen, ist es ein Produkt, was zum Beispiel aus Deutschland kommt oder aus der EU oder ist es ein Produkt, was aus dem EU-Ausland kommt. Da gibt es also Kennzeichnungen und es gibt gesetzlich zugelassene Kontrollstellen, die das unabhängig kontrollieren. Und
das ist wie ein TÜV.
Das ist so ähnlich wie ein TÜV, genau. Das muss man sich so vorstellen, dass da eben halt überprüft wird, ist es tatsächlich so, dass es dem Hof gelingt, eine Kreislaufwirtschaft zu generieren. Wenn Futtermittel zugekauft werden mussten, im letzten Jahr durch die Dürre bedingt, ist in vielen Höfen eben halt das Problem, dass nicht genug Heu zum Beispiel da war. Da ist es dann so, dass tatsächlich kontrolliert wird, woher wurden die Futtermittel bezogen, entsprechen die auch in der Qualität dem, was wir für ein Bioprodukt benötigen. Da wird also sehr genau geschaut. Das ist etwas, was von den Kontrollstellen kontrolliert wird, aber es wird eben halt, wie zum Beispiel bei dem bayerischen Bio-Siegel, das es auch noch gibt, das ist so ein blauer Kreis mit Bio Bayern drauf, da wird dann zum Beispiel auch von Landesbehörden nochmal nachkontrolliert, ob das dann auch tatsächlich alles seine Richtigkeit hat. Und die Intervalle unterscheiden sich immer ein wenig, je nachdem, welchen Anbauverband ich nehme. Aber da habe ich regelmäßige Kontrollen und kann auch sicher sein, dass die Höfe dann tatsächlich kontrolliert werden.
Welche Rolle spielt jetzt die Bayerische Verbraucherzentrale in diesem Konzert aus Kontrollstellen, Siegelvergabe, verschiedene Siegel und Beratung? Welche Rolle spielt die Bayerische Verbraucherzentrale dabei?
Wir schauen uns natürlich immer ganz genau an, was steckt denn hinter den Siegeln? Wie ist die Kontrolle innerhalb der einzelnen Betriebe, also der einzelnen Verbände? Passt das? Ist das etwas, was für den Verbraucher auch Sinn macht? Hat er da einen Mehrwert davon, wenn er eben halt Produkte mit einem Siegel zum Beispiel kauft? Und wir schauen auch relativ kritisch auf die Geschichten, zum Beispiel Bioprodukte aus dem Ausland einzuführen, weil da muss natürlich dann auch gewährleistet sein, dass die Produkte, die ich hier verkaufe, die ein europäisches Siegel tragen, dass die dann eben halt auch den Ansprüchen genügen, die wir in Europa an so ein Lebensmittel stellen. Denn unterschiedliche Länder haben teilweise unterschiedliche Ansprüche, was die Produktion anbelangt, und das muss dann schon passen. Das schauen wir uns sehr genau an, und wir kritisieren auch zum Beispiel, dass Bio-Lebensmittel im Supermarkt häufig verpackt angeboten werden. Die Situation ändert sich zwar momentan, dass viele eben halt versuchen, die Bio-Lebensmittel anders zu kennzeichnen, um eine Unterscheidung möglich zu machen. Aber wenn man mal im Supermarkt schaut, es findet sich doch immer noch häufig die abgepackte Tomate, die abgepackte Zucchini neben den unverpackten konventionellen Produkten. Und das sehen wir schon kritisch, weil natürlich die Verpackung einen unheimlichen Müllberg für den Verbraucher bedeutet.
Also es ist einerseits bio gekennzeichnet, aber trotzdem ist es halt verpackt und die Verpackung ist Müll.
Ja, das ist tatsächlich so. Es ist für den Handel sicherlich nicht ganz einfach, weil eben die Produkte natürlich gekennzeichnet werden sollen. Und es muss ja sowohl für den Verbraucher als auch für den Handel ersichtlich sein, was für ein Produkt da gerade verkauft wird. Ob es eben halt eine Biomöhre ist oder eine Möhre aus konventionellem Anbau. Zumal die Bioprodukte dann ja häufig deutlich teurer sind als eben halt andere Produkte, weil die Erzeugung sehr viel aufwendiger ist. Der Vertrieb ist aufwendiger. Es ist halt viel Aufwand, weil viel Handarbeit dabei ist. Die Bauern haben geringere Erträge, weil nicht so viel gedüngt wird zum Beispiel. Die Tiere wachsen langsamer, weil sie anders gefüttert werden. Das heißt, das ist schon für den Landwirt deutlich weniger Ertrag, den er bekommt, mit dem einzelnen Produkt, was er produziert. Und das muss natürlich gekennzeichnet werden. Das passiert auch mit dem Biosiegel, aber es ist halt schwierig. Also es fängt jetzt gerade an, dass eben halt Obst und Gemüse zum Beispiel mit einem Branding, also quasi mit einem Brandzeichen versehen werden, wo Bio draufsteht, damit ich auch bei einer losen Gurke zum Beispiel oder bei einer losen Zucchini erkennen kann, dass es eine Bio-Produkt ist. Oder kleine Banderolen oder kleine Aufkleber auf dem Produkt sind. Bei Bananen kennt man das. Die sind ja häufig mit so einem Aufkleber gekennzeichnet. Und das sind Versuche vom Handel eben halt auch wegzukommen von dieser vielen Verpackung und trotzdem eben halt eine gute Kennzeichnung zu haben, damit jeder erkennen kann, es handelt sich tatsächlich um ein Bioprodukt.
Jetzt gibt's ja gerade jetzt hier im Ballungsraum München zum Beispiel, gibt's ja jetzt ganz viele sogenannte Bio-Supermärkte. Kann ich davon ausgehen als Verbraucher, dass wenn ich jetzt diesen Bio-Supermarkt betrete, dass da alles Bio ist, was da drin ist? Oder nicht wirklich?
Also es gibt schon eine große Sicherheit, dass der überwiegende Teil der Produkte aus Bioproduktion stammt. Einige Dinge gibt es aber nicht aus Bioproduktion. Die Verpackungen zum Beispiel bestehen aus Kunststoff. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Bioprodukt. Mhm. Das heißt also, da habe ich schon mal etwas, was eben halt nicht 100% Bio ist. Da wird zwar auch von den Herstellern darauf geachtet, dass die Verpackungen deutlich ökologischer werden, aber da hat man natürlich, muss man immer ein bisschen Abstriche machen. Es ist auch so, dass bei Produkten, die aus mehreren Bestandteilen bestehen, zum Beispiel die Kekse, dass auch da 5% der Produkte dabei sein dürfen, die nicht aus Bioanbau kommen. Jetzt schauen Sie mich erstaunt an.
Ja.
Das hat den Grund, wenn Sie jetzt zum Beispiel Salz nehmen.
Ja.
Salz können Sie nicht biologisch erzeugen. Das ist etwas, was aus dem Meer gewonnen wird oder was eben halt aus dem Abbau im Tagebau kommt. Mhm. Und das ist nicht biologisch erzeugt. Es ist ja nichts, was gewachsen ist, was ich als Landwirt oder Hersteller produzieren konnte. Das ist ja nur abgebaut worden. Das ist dann zum Beispiel nichts, was ein Biosiegel trägt. Und deswegen habe ich da natürlich immer einen kleinen Prozentsatz an Anteilen drin, die nicht biologisch produziert sind.
Okay.
Deswegen also 100% Bio ist schwierig. Also bei einer Salatgurke ist es sicherlich möglich, aber bei einem Keks, den ich aus verschiedenen Zutaten herstelle, das Salz zum Beispiel fällt da komplett raus. Mhm. Da haben Sie natürlich nicht zu 100% die biologische Erzeugung, aber Sie haben mindestens 95%, wenn ein Biosiegel drauf ist. Und das ist in den Biogeschäften eben halt auch der Fall.
Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb, heute Fokus Schöpfung, Bio drauf, Bio drin. Zu Gast im Studio in München ist Anja Schwengel-Exner, sie ist Lebensmittel- und Ernährungsberaterin bei der Verbraucherzentrale in Bayern. Und Sie sind ja hier bei der Lebenshilfe, das heißt, Sie können anrufen als Hörer oder Hörerin. Zum Beispiel haben Sie Fragen, wie achten Sie denn beim Einkauf drauf, ob ein Produkt ein Bio-Siegel trägt oder nicht? Oder warum ist Ihnen die Bio-Kennzeichnung wichtig oder ist Ihnen das völlig wurscht? Vielleicht ist es auch so, dass es bei Ihnen ein bestimmtes Ereignis gab, das Sie dazu bewogen hat, von jetzt an kaufe ich nur noch Bio. Das würde es interessieren. Die Hörernummer, die ist jetzt für Sie freigeschaltet. Sie erreichen uns im Münchner Studio unter der 089 517 008 008. Wenn Sie außerhalb Deutschlands anrufen möchten, wählen Sie vor 0049 89 517 008 008. Unser Thema heute: Bio drauf, Bio drin. Gast im Studio ist Anja Schwengel-Exner. Sie ist Lebensmittel- und Ernährungsberaterin bei der Verbraucherzentrale in Bayern. Und jetzt hören wir ein bisschen zum Durchatmen etwas Musik. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb, Fokus Schöpfung, Bio drauf, Bio drin. Wir sind mittendrin im Gespräch mit Anja Schwengel-Exner. Sie ist Lebensmittel- und Ernährungsberaterin bei der Verbraucherzentrale in Bayern. Wir haben uns jetzt in den letzten 20 Minuten darüber unterhalten, über ja, was genau ist das Bio-Siegel, was steckt da genau dahinter. Und wir haben auch festgestellt, dass ein Bio-Siegel ja nicht nur was darüber aussagt, ja, wie gesund ist ein Produkt oder wie gesund sind die Inhaltsstoffe, sondern auch, was hat es mit der Umwelt gemacht, um dieses Produkt herzustellen. Dazu kommen wir später noch in der Sendung. Jetzt begrüße ich erstmal Hörer in der Leitung. Ich begrüße den Herrn Bernhard aus Vohburg bei Leipzig. Herr Bernhard, ich grüße Sie. Willkommen in der Lebenshilfe.
Ja, einen schönen guten Tag. Ich höre Sie gerne Ihre Sendung Lebenshilfe, unter anderem auch andere Sendungen auf Ihrer Radio. Und wie gesagt, mit dem Bio habe ich immer ein kleines Problem.
Na, welches denn?
Ich habe mit dem Zutrauen, dass das wirklich kontrolliert ist, beziehungsweise dass das wirklich Bio ist, da habe ich immer ein bisschen Bauchkneipen. Wenn ich im Supermarkt gehe und sehe die Möhrenbunde liegen und da steht Bio drauf, da frage ich mich, ist das wirklich Bio, ist das kontrolliert? Da wissen Sie, ich habe viele Jahre im Hotel gearbeitet und da wurde überall so viel gemauschelt und getäuscht, dass ich da ein bisschen Probleme habe. Genauso bei uns auf dem Land steht oft Kühe. Die verkaufen danach das Fleisch von den Kühen und das kaufe ich dann mit gutem Gewissen. Aber wenn ich im Supermarkt das alles so sehe, da habe ich immer ein bisschen Angst, dass das wirklich Bio ist, nicht, dass die damit nur ein großes Geschäft machen.
Herr Bernhard, danke für diese Anregung. Ein Gruß nach Leipzig und jetzt ist der Ball im Feld von der Frau Schwengel-Exner.
Ja, schönen guten Tag. Ich kann es durchaus verstehen, dass Sie da Angst haben, dass da Etikettenschwindel betrieben wird. Ich kann Sie aber beruhigen. Wenn da tatsächlich ein Bio-Siegel drauf ist, da haben wir eben schon drüber gesprochen, zum Beispiel das grüne Ökoblatt oder eben halt dieses sechseckige Kennzeichen mit Bio oder eben halt ein Verband, das kennzeichnet, dann sind da auch Kontrollnummern angegeben. Und das wird tatsächlich sehr, sehr streng kontrolliert. Und wenn wir eins können, dann ist das Kontrollieren in Deutschland. Da wird tatsächlich geschaut, ist das Produkt denn tatsächlich das, was auch draufsteht? Und da kann man wirklich sehr, sehr sicher sein, dass die Produkte tatsächlich aus Bioanbau kommen und dass eben halt auch das Biofleisch tatsächlich Biofleisch ist. Da geben uns die Siegel wirklich eine sehr, sehr große Sicherheit.
Also man kann wirklich sagen, wo Bio dann draufsteht mit einem Siegel, da ist dann auch wirklich Bio drin. Dann begrüße ich jetzt einen Hörer oder eine Hörerin aus der Oberpfalz. Hallo, grüße Gott.
Hallo, bin ich jetzt auf Sendung?
Jetzt sind Sie auf Sendung.
Ja, ich wollte nur noch mal ansagen mit den verschiedenen Siegeln, dass ja auch verschiedene Düngearten und Düngung und Spritzmittel verwendet werden dürfen. Könnten Sie das bitte noch mal anführen? Dass wir die verschiedenen Label auf verschiedene Kriterien haben von Düngen und Spritzmitteln?
Ja, also Dünge- und Spritzmittel dürfen eigentlich gar nicht eingesetzt werden beim Ökolandbau. Sie haben im konventionellen Landbau bestimmte Listen, nach denen Sie gehen dürfen, was Sie da einsetzen dürfen für die verschiedenen Erzeugnisse. Aber beim Biolandbau ist es eben halt so, dass da synthetische Spritzmittel nicht eingesetzt werden. Es gibt verschiedenes, also Mist zum Beispiel wird eingesetzt. Da müsste man dann aber das jeweilige Produkt ganz genau betrachten. Also es gibt einige Produkte wie zum Beispiel Hornmehle, die nicht mehr eingesetzt werden dürfen, die früher eben halt verwandt worden sind. Aber da gibt es also natürliche Mittel, zum Beispiel wird als Schädlingsbekämpfungsmittel in Treibhäusern, wo Bioprodukte erzeugt werden, werden Marienkäfer eingesetzt, um zum Beispiel den Blattlausbefall zu verringern. Das wäre also mal ein Mittel, um da eben halt gegen die Schädlinge
vorzugehen.
Ja, ich weiß nämlich
nur, dass bei Demeter ganz strengere, viel strengere Kontrollen sind, wie also oder viel strenger bewertet wird von den Düngemitteln oder was man noch nehmen darf,
ja,
bei EU.
Das ist richtig. Da können Sie sich auf der jeweiligen Verbandsseite aber auch genau informieren, weil das würde jetzt den Rahmen der Sendung sicherlich sprengen, wenn wir da auf jedes einzelne Mittel eingehen würden oder auf jeden einzelnen Verband. Also die Verbände haben sehr gute Seiten, auf denen man sich informieren kann über die einzelnen Verbände. Und es gibt eben halt auch da Informationen zu den verschiedenen Düngemitteln und eben halt auch der Bekämpfung von nicht erwünschten Tieren, zum Beispiel auf Kräutern, Gemüsen etc. Da gibt es also dann Informationen auf den Verbandsseiten, weil für einen Wein müssen Sie es anders behandeln, als wenn Sie einen Salatkopf anpflanzen.
Recht herzlichen Dank.
Gerne.
Wir danken Ihnen. Herzlichen Dank.
Bitte, wiederhören.
Wiederhören. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Fokus Schöpfung heißt heute Bio drauf, Bio drin. Wir sprechen über die verschiedenen Bio-Siegel und was so dahinter steckt, wie scharf die Kontrollen sind und ob man sich auch wirklich drauf verlassen kann, wenn da ein Siegel auf einem Produkt drauf ist. Frau Schwengel-Exner, wir haben vorhin schon das so angerissen, wo wir von der Sahnetorte gesprochen haben, die aus Bio-Eiern und der kontrollierten Sahne hergestellt wurde. Gesunde Ernährung muss aber nicht ausschließlich Bio sein, oder?
Nein, also man kann sich auch gesund ernähren, wenn man nicht ausschließlich Bio-Lebensmittel verwendet. Dafür gibt es eben halt tatsächlich in der EU strenge Richtlinien, was zum Beispiel an Spritzmitteln verwendet werden darf und wie viel auch als Rest noch auf dem Produkt, was in den Handel kommt, sein darf. Das wird auch sehr streng kontrolliert von den verschiedenen Überwachungsstellen, den Behörden, die das kontrollieren. Nichtsdestotrotz tut man mit Produkten aus Biolandbau natürlich noch sehr, sehr viel mehr. Also das hat, wie wir vorhin schon mal erwähnt haben, auch etwas mit der Haltung zu tun und eben halt auch mit dem, was der Ökolandbau der Natur wiedergibt. Durch die Verwendung zum Beispiel oder den Verzicht auf chemisch-synthetische Spritzmittel oder leicht lösliche mineralische Dünger habe ich oder auch den Verzicht.
Leicht löslicher mineralischer Dünger, was ist das?
Ja, das sind eben halt zum Beispiel diese ganzen Stickstoffdünger, die Sie in flüssiger Form draufgeben können auf die Produkte. Und im Gegensatz dazu wird eben halt organischer Dünger verwendet, zum Beispiel im Ökolandbau. Das heißt, sie verwenden dann den Mist. Das ist dann der Stickstoff, der eben halt gebunden ist oder auch aus Pflanzen zum Beispiel, dass eben halt Klee zum Beispiel zwischengepflanzt wird oder andere Pflanzen, die eben halt Stickstoff in den Boden bringen und somit mehr Nährstoffe in den Boden bringen, um da die Bodengesundheit dann auch zu fördern und die Fruchtbarkeit. Und sie fördern eben halt damit zum Beispiel auch über ökologische Landbaumethoden die Verwendung von Pflanzen, die an den Klimawandel besser angepasst sind. Es wird auch Klimaemissionen werden eben halt auch reduziert. Der Boden wird geschützt. Das Wasser wird weniger belastet, wenn sie eben halt weniger lösliche Düngemittel einsetzen zum Beispiel. Und es gibt zum Beispiel auch Tierrassen, die in der konventionellen Landwirtschaft keinen Platz mehr finden, die aber sehr wohl eben halt in der ökologischen Landwirtschaft
zum Beispiel
verwendet werden.
Eine
also,
Kuh ist doch eine Kuh, ein Schwein ist doch ein Schwein.
Ja, es gibt ja unterschiedliche Rassen. Also in der normalen Milchviehhaltung überwiegt eben halt die schwarz-bunte Kuh, die überwiegend eben halt aus Schleswig-Holstein zum Beispiel kommt, weil die eine sehr gute Milchleistung hat und sehr gut an die heutige Milchwirtschaft angepasst ist. Aber sie haben in der ökologischen Landwirtschaft andere Rassen, die eben halt nicht so stark auf Leistung gezüchtet sind, hornlose Kuhrassen zum Beispiel, oder eben halt auch das Weidenfelserrind, was man nicht mehr so oft findet, auch bei den Schweinen zum Beispiel, Schweinerassen, die eben halt nicht nur darauf gezüchtet sind, dass sie sehr viel Fleisch produzieren, sondern die eben halt auch gesund sind, die auch ein Leben außerhalb des Stalls durchaus genießen können. Da gibt es also viele verschiedene Tiere, auch Hühner, die zum Beispiel nicht nur auf die Produktion von Eiern gezüchtet sind, sondern die eben halt so sind, die Rassen, dass man eben halt das Fleisch der Hühner auch sehr gut verwenden kann, sodass männliche Küken zum Beispiel nicht geschreddert werden müssen. Das hat also viele Facetten.
Also Sie haben jetzt angesprochen, zum einen werden andere Tierrassen auch gefördert und verwendet, also Das Huhn, das nicht nur Eier legt, sondern vielleicht auch schmeckt, wenn ich es mal schlachte. Ist es mit Pflanzen auch so?
Bei den Pflanzen ist das auch so. Da werden teilweise sehr viele alte Pflanzensorten, die quasi schon Kulturgut darstellen.
Was sind alte Pflanzensorten?
Also zum Beispiel alte Apfelsorten, Renetten zum Beispiel.
Nie gehört.
Ja.
Also Elster, Golden Delicious, das
ja, also es gibt halt viele Apfelsorten, die sich eben halt sehr gut eignen, um die in großen Plantagen anzubauen, die eben halt sich auch besonders resistent gegen Schädlinge etc. gezeigt haben. Es gibt aber viele alte Sorten. Die älteren Hörer kennen vielleicht noch die Klaräpfel oder eben halt die Boskop-Äpfel, die Renetten und viele andere Sorten, die es da gibt, den Bärläppsch-Apfel, die vom Geschmack her sehr, sehr unterschiedlich sind, die sich teilweise nicht so lange lagern lassen, aber sich eben halt auch für bestimmte Speisen besonders gut eignen. Die werden in der konventionellen Landwirtschaft nicht mehr in großen Mengen angebaut, finden aber ihre Nische häufig im Ökolandbau.
Was bedeutet es letztlich dann auch für die Natur und die Umwelt, wenn eben verschiedene Pflanzenarten, alte, junge, verschiedene Tierrassen von verschiedenen Herkünften sozusagen verwendet werden, Platz finden auf so einem Bauernhof, in so einer Bewirtschaftung? Was bedeutet es da?
Die Vielfalt ist ja immer etwas, was gut ist, weil jedes Lebewesen, jede Pflanze ihre Aufgabe in einem Ökosystem erfüllen kann. Und wenn ich Sorten habe, die zum Beispiel besonders gut an den Boden in meiner Gegend angepasst sind, macht es ja Sinn, diese Sorte anzupflanzen, weil sie eben halt weniger Einsatz von schädlichen Bekämpfungsmitteln braucht, ganz ab von einem Ökolandbau. Aber wenn eine Pflanze gut angepasst ist, kommt sie mit den klimatischen Bedingungen gut zurecht. Das heißt, sie kommt mit den Bodenverhältnissen, mit den Wetterverhältnissen, mit Sonne und Regen gut zurecht. Setze ich die an einen Standort, an dem sie nicht so gute Bedingungen vorfindet, das ist bestimmt jedem von uns schon mal mit Blümchen oder
Kräutern gegangen. Ja klar, ich denk gerade an meinen Garten, den ich bepflanzt habe.
Ja, genau. Da hat man dann doch mal die eine oder andere Pflanze erwischt, die eben halt vielleicht nicht so gut an den Standort angepasst ist und die kümmert dann vor sich hin oder sie geht ein. Und genauso ist es eben halt auch mit vielen Tierrassen, mit vielen Pflanzenrassen. Jedes hat seinen Platz in bestimmten Gegenden und gedeiht dort vielleicht besser. Das macht eben halt auch die Vielfalt aus und das bietet für uns als diejenigen, die eben halt die Produkte nachher verzehren, auch den großen Vorteil, ich kann aus einer Vielzahl von verschiedenen Produkten wählen und da finde ich garantiert etwas für meinen Geschmack. Sei es, dass ich gerne Möhren esse, die unterschiedlich schmecken oder dass ich eben halt vielleicht bei den Apfelsorten keinen Golden Delicious esse, sondern eben halt vielleicht tatsächlich einen Klarapfel im Sommer.
Ich begrüße jetzt aus Neutraubling bei Regensburg Frau Schiffmacher. Hallo Frau Schiffmacher, Grüße in der Lebenshilfe.
Ja, grüß Gott, danke. Ja, ich möchte jetzt wegen den Siegel, weil ich habe jetzt Floss in der Hand. Magst du, ich habe jetzt Milch und da steht zum Beispiel ohne Gentechnik, dann noch ein FS und dann verschiedene. Aber welche Siegel, welche soll ich genau, wenn ich Bio will? Nein, das bin ich verwirrt, verstehen Sie?
Ja, das kann ich durchaus verstehen. Also es gibt tatsächlich da schon sehr viele Siegel, die auf einem Produkt aufgebracht sein können. Schauen Sie mal nach, ob Sie auf der Milchpackung so ein kleines grünes Rechteck finden, wo so ein Blatt
ohne,
drauf ist.
Ohne Gentechnik steht.
Da steht ohne Gentechnik drauf. Das ist auch ein grünes Rechteck, da ist ja, unten dann ist, so ein Blatt drauf.
Grün ist und so ein drei Blatt, ja, sagen wir.
Genau, mal, also Blättchen. Das sagt zumindest aus, dass bei der Produktion diese dieses, Sie haben jetzt Milch erwähnt, dass bei der Produktion dieser Milch Futter eingesetzt wurde, was eben halt nicht gentechnisch verändert worden ist. Das ist schon mal gut, aber es ist halt kein Biosiegel in diesem Sinne. Also das sagt nur aus, dass eben halt das Futter, was da verwendet wurde, kein gentechnisch veränderter Mais zum Beispiel war. Wenn Sie ein Bioprodukt haben möchten, dann ist da ein Biosiegel drauf. Das heißt, da steht auch wirklich das Wort Bio drauf oder eben halt dieses grüne Blatt.
Aha, aber das Blatt reicht nicht, da muss stehen noch ein...
Das Wort Bio sollte dabei stehen.
Das Wort Bio steht meistens dann eben halt im Produktnamen auch. Da steht dann zum Beispiel Biomilch oder Bio-Heumilch drauf. Wenn da jetzt nur drauf steht, naturnah erzeugt oder ähnliches, dann ist es kein Bioprodukt, sondern das hat dann eben halt kein Biosiegel. Das ist dann nicht Bio. Das ist vielleicht besser produziert, aber das kann man schlecht nachvollziehen, weil es dafür eben halt kein gesetzliches Kriterium gibt, wie bei den Bioprodukten.
Und was ich möchte gerne sehr, weil ich wegen meiner Gesundheit, dass ich darf nicht alles und das ist das Wichtigste, Palmfett. Wie kann ich das erkennen, wo drinnen Palmfett steht oder sowas mit dem? Ich weiß, das ist ungesund.
Ja, also wenn Sie auf Palmfett oder Palmöl verzichten wollen, bleibt Ihnen leider im Moment nichts anderes übrig, als tatsächlich auf die Zutatenliste zu gucken bei den Produkten. Das heißt, Sie müssen auf die Rückseite meistens schauen, weil die sich meistens auf der Rückseite befindet. Und da gibt es eine Zutatenliste.
Ist das, wo ich die Lesebrille und die Lupe dafür
Genau, das ist das, was meistens sehr klein geschrieben ist. Da braucht man dann tatsächlich eine gute Brille. Da muss man dann auch drauf schauen und lesen. Mhm. Und es ist tatsächlich so, dass in Europa ausgeführt werden muss, welches Fett verwendet wird. Da müssen Sie also tatsächlich angeben, die Hersteller, welches Fett verwendet wird. Und wenn sich da Palm findet, also Palmfett, Palmöl, und Sie darauf verzichten möchten, dann müssen Sie das Produkt wieder weglesen. Aber es ist definitiv so, dass Sie es in der Zutatenliste erkennen können.
Frau Schiffmacher, vielen Dank für den Beitrag. Und vielen
ich wollte noch was, trotzdem noch was kurz, Entschuldigung.
Dann ganz kurz.
Ja, wie gesagt, gut, wird das wirklich alles
kontrolliert?
Kontrolliert oder wie man sagt, wirklich, dem Siegel kann ich vertrauen.
Ja, das können Sie.
Sie haben eingeschaltet bei der Lebenshilfe bei Radio Horeb, Fokus Schöpfung heute, Bio drauf, Bio drin. Wir sind mittendrin, auch in den Hörergesprächen. An dieser Stelle Dank an Frau Schiffmacher aus Regensburg für ihren Beitrag. Und wir hoffen, dass wir die Verwirrung mit den Siegeln auch ein bisschen legen konnten. Frau Schwengel-Exner, ich habe gelesen, dass nur etwa 8% der deutschen Landwirte, die produzieren nach der Öko-Verordnung. 8%, das reicht doch nie, um sozusagen uns alle mit Ökoprodukten, mit Bioprodukten zu versorgen. Das heißt, ich kaufe ja dann eine Bio-Banane aus Ecuador und eine Bio-Gurke aus Spanien. Ich meine, die muss ja hergekarrt werden. Jetzt haben wir ja gerade eben gesprochen, regionale Sorten, Kulturgut, Artenvielfalt etc. Inwieweit macht das denn Sinn oder inwieweit fließt das in ein Biosiegel mit ein, ob ich jetzt die Banane aus Ecuador herfliegen musste, damit ich hier eine ecuadorianische Biobanane essen kann?
Ja, das ist ein ganz schwieriges Thema. Es gibt immer Produkte wie zum Beispiel die Bananen, die ja nicht bei uns wachsen. Und wir sind ja als Verbraucher sehr verwöhnt und möchten halt vielleicht diese Banane essen. Das heißt, da muss ich für mich selber dann die Entscheidung treffen, ist es mir wert, dass die Banane, die eben halt mit einem Schiffscontainer transportiert wird hierher, damit ich sie verzehren kann, ist es mir das wert? Weil ich habe dann natürlich einen deutlich größeren Einfluss auf das Klima genommen durch diesen langen Transportweg mit dieser Banane, als wenn ich jetzt zum Beispiel einen heimischen Apfel esse. Deswegen sollte man sich gut überlegen, wenn man eben halt Produkte isst, die eben halt sehr weit von uns entfernt erzeugt werden müssen, wie es zum Beispiel bei vielen Avocados der Fall ist, bei Bananen, bei Mangos etc., die eben halt nicht aus unseren Breiten kommen, wie oft man das verzehrt. Ich will jetzt nicht dafür plädieren, das darauf komplett zu verzichten, aber man kann sicherlich dadurch, dass man in manchen Zeiten Verzicht übt und es eben halt selten zu sich nimmt, da schon mal die Klimabilanz deutlich verbessern auch. Und was eben halt natürlich Sinn macht, ist, sich regional und saisonal umzuschauen. Was gibt es in meiner Region für Produkte? Was ist da typisch? Was wird hier angebaut? Denn das hat natürlich deutlich weniger Transportweg vor sich. Letztendlich ist es aber auch so, es macht auch Sinn, darauf zu gucken, wie gehe ich denn zum Einkaufen? Kaufe ich das beim Hof um die Ecke? Dann habe ich ja, wenn ich zu Fuß hingehe, also so gut wie kaum Klimaeinfluss ausgeübt, nur durch meinen kleinen Fußweg. Oder fahre ich 20 Kilometer zum nächsten Bio-Supermarkt, um dort einzukaufen? Da habe ich durch den Fahrtweg natürlich auch schon einiges an Emissionen zum Beispiel in die Luft geblasen, die dann meinen Bio-Einkauf auch nicht mehr ganz so ökologisch sinnvoll erscheinen lassen, als wenn ich beim Bauer um die Ecke die Eier kaufe. Das muss man sicherlich abwägen, ist auch ein sehr komplexes Thema. Es macht halt Sinn, wirklich zu gucken, was gibt es in meiner Region, was hat gerade Saison. Also die Öko-Erdbeeren zu Weihnachten machen sicherlich wenig Sinn. Kaufe ich Erdbeeren in der Erdbeerzeit, die heute ja auch schon sehr ausgedehnt ist und meistens schon von April bis September läuft, dann macht es sicherlich Sinn, da auch ein regionales Produkt zu kaufen und vielleicht in den Monaten von September bis April dann auf Erdbeeren zu verzichten.
Regionale und saisonale Ernährung, darüber reden wir nach der Musikpause. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sind eingeladen, mit Ihren Fragen oder Anmerkungen zum Thema Bio drauf, Bio drin anzurufen. Drei haben es schon gemacht und haben gute Beiträge geliefert. Vielen Dank dafür. Das Hörertelefon ist freigeschaltet, 089 517 008 008. Uns würde interessieren, achten Sie darauf beim Einkauf, ob es ein Bioprodukt ist oder nicht? Oder gab es für Sie ein Schlüsselerlebnis, wo Sie sagten, so, also ab jetzt nur noch Bio? Das würde uns interessieren. Oder welche Frage auch immer Sie zum Thema stellen, 089 517 008 008. Sie haben eingeschaltet bei der Lebenshilfe. Unser Thema heute, Fokus Schöpfung, Bio drauf, Bio drin. Und ich begrüße jetzt aus Thüringen die Frau Liewald. Ich grüße Sie in der Lebenshilfe. Hallo, Frau Liewald.
Ja, grüß Gott. Ich habe einen Beitrag insofern zu bringen. Alles gut und schön mit Kaufen aus Öko. Nur wenn man erlebt, dass die Dinge, die dann als Öko vom Haus verkauft werden, erst im Großmarkt genauso die billigen gekauft wurden, dann wird man stutzig, wenn man das gleiche Produkt hat. Und zum anderen, was geschieht mit dem, was wir nicht kaufen? Das wird ja weggeworfen. Und das ist mein größeres Problem.
Also es sind zwei Fragen.
Was nicht gekauft wird, so lange liegt, bis es dann einfach unter die Mülltonne kommt.
Also Frau Liewald, ich verstehe Sie richtig. Die erste Fragestellung, die war nochmal Richtung Kennzeichnung, ob wirklich Bio drauf. Ja, also die Frage hatten wir schon, hat ein Hörer auch aus den neuen Bundesländern gestellt, ist genau dasselbe.
Erfahrung.
Das, also wo Bio draufsteht, ist auch wirklich Bio drin.
Eben nicht. Wenn die sich auch noch verraten und wenn ich den gleichen Artikel bei ihm kaufe, doppelt so teuer. Und ich weiß, dass er es vorher im Großmarkt einfach erstmal für den billigen Kauf gekauft hat. Das Schildchen ist nicht immer so, das lässt sich auch nachmachen.
Also Sie haben Produkte direkt gekauft?
Ja, ich habe direkt gekauft vom Haus, der kommt auch angefahren, bietet an, ist also Einzelhändler und. Und dann stelle ich fest, ach, das sind doch die, die ich gestern dort gekauft habe.
Also da kann man natürlich dann auch versuchen, dem Ganzen einen Riegel vorzuschieben, indem man eben halt zum einen erstmal diese Produkte nicht kauft, wenn man den Verdacht hat. Es ist also so, wir haben ja eben über die Siegel gesprochen. Die sind normalerweise sehr gut kontrolliert und bei verpackten Lebensmitteln habe ich die auch drauf. Bei nicht verpackten Lebensmitteln wird das Ganze etwas schwierig. Da gibt es natürlich immer die Möglichkeit, dass jemand mit böser Absicht dann eine Täuschung begeht und tatsächlich eben halt konventionelle Ware als Bioware verkauft. Aber das sind die wenigsten. Also das muss man so sagen. Es gibt da nicht so viele, die das machen. Das ist ja tatsächlich eine betrügerische Absicht, die dahinter steckt. Und wenn man das weiß und hat das erlebt, dann kann man das auch den Behörden zum Beispiel melden und kann das eben halt kontrollieren lassen, ob das tatsächlich so ist. Denn es besteht in unser aller Interesse ja ein großes Interesse daran, dass kontrolliert wird, ob das auch tatsächlich so ist. Ich kann jetzt zu dem Einzelfall sicherlich nicht sagen, aber das kann man bei den Kontrollbehörden dann auch entsprechend anzeigen. Und dann wird da auch eine Kontrolle vorgenommen, um dem eben halt einen Riegel vorzuschieben, wenn da tatsächlich Missbrauch mit dem Siegel getrieben wird. Aber in der Regel ist es so, dass eben halt die Produkte, die zum Beispiel verpackt sind, die Sie im Supermarkt kaufen können oder die auch in den Bioläden angeboten werden, dass sie tatsächlich bio sind. Haben Sie den Verdacht, dass da jemand eben halt im freien Handel, der an der Haustür was verkauft, es nicht richtig tut, dann würde ich die Produkte dort auch nicht zu dem Preis kaufen. Da würde ich dann lieber auf ein Produkt ausweichen, was tatsächlich aus einer Quelle kommt, wo ich es nachvollziehen kann.
Danke an die aufmerksame Hörerin. Danke, Frau Liewald. Ein Gruß nach Thüringen. Und jetzt begrüße ich aus Trier die Frau Wollzeit. Hallo, ich grüße Sie. Willkommen in der Lebenshilfe.
Ja, ich hätte eine Frage. Also ich habe selber einen Garten und im Winter kaufe ich mir, also ich habe mir jetzt zweimal einen Kopf Salat gekauft oder hatte mir auch schon mal ein Päckchen Feldsalat gekauft. Und ich stelle dabei fest beim Waschen, dass sich ein Schaum auf dem Wasser bildet. Und jetzt habe ich den Kopf Salat, also die Feldsalat kam aus dem Supermarkt, der Kopf Salat aus dem Bioladen. Da war auch wieder Schaum auf dem Wasser. Und das habe ich bei meinem Salat nicht, den ich aus dem Garten ernte. Und ich frage mich sowieso immer, wieso hält dieser Salat so lange? Wird der mit irgendetwas konserviert, biologisch?
Sie meinen jetzt den Feldsalat in diese Packung, die man da kaufen kann oder den man eben halt im Bioladen frisch bekommt?
Ja, oder den Kopfsalat.
Also behandelt wird er nicht. Das ist halt nur so, dass wenn Sie Salate in größeren Mengen produzieren, dann haben Sie natürlich auch entsprechende Lagerhallen, in denen das Ganze eben halt gelagert wird. Das ist eine ausgeklügelte Technik, die eben halt auch im Biolandwirt über die ein Biolandwirt verfügen muss, beziehungsweise die Großhändler, die eben halt das an die Handelsketten verteilen. Die haben also tatsächlich sehr gute Kühlketten, was man zu Hause vielleicht nicht unbedingt hat. Und da wird eben halt auch sehr darauf geachtet, dass der Erntezeitpunkt passt von dem Produkt, sodass es sich eben halt möglichst lange frisch hält. Das habe ich bei meinem Salat zu Hause nicht. Aber behandelt wird auch der Salat, der eben halt im Handel zu kaufen ist nicht. Das kann manchmal eben halt an der Art der Düngung liegen, dass da sich Schäume bilden. Das ist aber kein Problem. Das ist also nichts, kein Schädlingsbekämpfungsmittel oder ähnliches, kein Rückstand davon, sondern das ist tatsächlich manchmal eben halt tatsächlich auch eine Schutzschicht, die das Produkt an sich aufweist.
Okay.
Danke, Frau Wollzeit.
Dankeschön.
Lassen Sie sich einen Salat weiter schmecken.
Jo, danke.
Tschüss.
Tschüss.
Jetzt begrüße ich eine Hörerin hier aus Bayern. Hallo, ich grüße Sie. Willkommen in der Lebenshilfe.
Hallo, grüß Sie. Ich möchte mal zu der Sendung sagen, wunderbar, aber ich möchte zurückgreifen auf Tschernobyl.
Da habe ich jährt sich ja jetzt zum 33. Mal, ja.
Bitte?
Jährt sich ja, hat sich vor 3 Tagen zum 33. Male gejährt, genau.
Und da habe ich eingekauft wie nochmal was. Und plötzlich ist mir der Gedanke gekommen, was machen alte, kranke Leute, die kein Auto haben. Und da ist mir klar geworden, wir haben unter anderem ein Tischgebet. Oh Gott, von dem wir alles haben. Wir preisen dich für deine Gaben. Du segnest uns, weil du uns liebst und was du uns gibst. Und das soll für alle sein, die irgendwo Angst haben. Gell?
Herzlichen Dank auch für diese Erinnerung.
Ja, genau. Also, Gottes Segen.
Dankeschön, Gottes Segen auch für Sie. Auf Wiederhören.
Ja,
jetzt von Bayern geht es jetzt nach, ich denke, Baden-Württemberg, frei am Neckar, Frau Oeller. Hallo, grüße Gott.
Hallo, grüß Gott aus Freiberg, ja.
Ah, Freiberg.
Ja, genau. Ja, also was mich an der Bioware überhaupt stört, ist diese Preissteigerung. Also man zahlt viel, viel mehr. Ich habe vor Ostern habe ich Eier gekauft, 10 Eier und dann noch so eine Wurzel, Petersilienwurzel war das. Und da habe ich fast 7 Euro bezahlt. Und da dachte ich mir auch, also wenn ich das in D-Mark umrechne, ja, früher hätte ich keine 12 D-Mark bezahlt für Eier. Das ist einfach alles überteuert. Und auch diese Mogelpackungen, die es da inzwischen gibt, egal was man kauft, es ist weniger Inhalt aber die Preise gehen trotzdem in die Höhe. Und das finde ich ist nicht okay.
Danke für den Beitrag. Jetzt gehen wir mit der Frage, Frau Oeller, rüber zur Frau Schwengel-Exner. Ich meine, Ökoprodukte, Bioprodukte sind teurer. Sie hatten es schon mal erwähnt, wesentlich mehr Aufwand in der Herstellung.
Genau. Also es ist so, wenn Sie eben halt ökologisch anbauen, greifen Sie halt nicht auf Kunstdünger zurück und Sie setzen keine Schädlingsbekämpfungsmittel ein. Das heißt, Sie haben auch Ernteverluste, Sie ernten weniger, es werden andere Pflanzen eingesetzt teilweise, andere Tiere, bei den Hühnern zum Beispiel, wo Sie die Eier angeführt haben. Da werden häufig Rassen verwendet, die nur ein Drittel der Legeleistung haben von dem, was ein Hochleistungshuhn hat.
Dann muss das Ei teurer sein.
Das heißt, der Landwirt hat natürlich auch deutlich mehr Kosten und er hat auch deutlich mehr Arbeit. Wenn Sie einen größeren Stall bauen müssen als Landwirt, weil die Hühner eben halt mehr Platz brauchen im Stall, weil das eine Vorschrift ist, damit sie es als Bio-Ei verkaufen dürfen, dann müssen Sie auch mehr Investitionen tätigen, weil das natürlich deutlich teurer ist, einen größeren Stall zu bauen. Sie müssen zum Beispiel für die Hühner und für die Rinder und für die Schweine Auslaufflächen haben, dass die eben halt auch rausgehen können, was ein konventioneller Landwirt nicht unbedingt braucht. Er kann eine Offenstallhaltung machen. Das heißt, er hat nur einen Stall, in dem die Kühe zum Beispiel den ganzen Tag stehen. Oder die Hühner und Schweine sind nur in ihren Mastställen beziehungsweise in den Legeställen und da müssen Sie ja die ganze Fläche, die der Landwirt braucht, auch rechnen. Der muss andere Futtermittel kaufen, die ja auch ökologisch erzeugt sind oder selber erzeugen, was dann auch wieder mehr Arbeit bedeutet und eben halt auch deutlich teurer ist, als wenn Sie konventionell arbeiten. Das heißt, es gibt schon eine Begründung, warum das einzelne Produkt, auch gerade das Ei, teurer ist. Und man muss sicherlich gewillt sein, das auszugeben, aber man tut eben halt auch ganz viel für die Tiere zum Beispiel, die dann eben halt ein schöneres Leben auch haben.
Jetzt hat die Frau Oeller da auch noch einen Hinweis gegeben. Ich meine, wenn die Produkte jetzt wirklich so teuer sind, ja, wie kann ich, wenn ich jetzt nicht viel Geld zur Verfügung habe, habe eine geringe Rente oder was weiß ich, wie kann ich trotzdem gesund einkaufen oder Stichwort regional, saisonal. Wie kann ich im Supermarkt oder auf dem Wochenmarkt schauen, dass ich mich dennoch gesund, also Produkte kaufe, also ob ich mich gesund ernähre oder nicht, liegt an mir, aber ob das Produkt, das ich kaufe, jetzt unbelastet ist oder sowas. Worauf muss ich denn da achten, wenn ich jetzt eben nicht so viel Geld zur Verfügung habe?
Also es gibt tatsächlich auch Berechnungen, die man mal angestellt hat von Seiten der Behörden dazu, dass man sich durchaus mit Bio-Lebensmitteln ernähren kann und nicht so viel mehr Geld ausgeben müsste, als wenn man konventionelle Lebensmittel zu sich nimmt. Aber das hängt eben halt sehr, wie Sie eben schon gesagt haben, von den Ernährungsgewohnheiten ab. Das heißt, wenn ich eine pflanzenbasierte Kost habe, dass ich sehr viel Gemüse und Obst esse zum Beispiel und weniger Fleisch, Milchprodukte und Käse, dann kann ich das durchaus hinbekommen. Aber es gibt auch noch andere Schrauben, an denen ich drehen kann. Zum Beispiel, wenn ich tatsächlich eben halt regional und saisonal einkaufe. Das heißt, ich schaue zum Beispiel bei den Bauern um die Ecke, ob der Eier hat. Die sind zumeist dann doch etwas günstiger, als wenn ich sie im Supermarkt einkaufe. Oder ich gehe auf den Markt und schaue, gibt es da Erzeuger, die direkt vermarkten. Kann ich bei meinem Bauernhof zum Beispiel auch Kartoffeln kaufen, die der anbaut. Das ist häufig günstiger und auch für die Klimaauswirkungen deutlich günstiger, als wenn ich eben halt importierte Ware kaufe.
Jetzt hat aber nicht jeder so den Bauernhof praktisch um die Ecke, wo er die Kuh beim Vornamen kennt und die Henne vorher im Mist hat scharren sehen. Was ist jetzt mit dem, der halt hier in der Stadt wohnt?
Ja, also in München ist es halt auch nicht so einfach. Es gibt zwar auch einige Bauernhöfe hier, aber es gibt wie in vielen Städten und Gemeinden ja Wochenmärkte zum Beispiel, bei denen man einkaufen kann. Und es gibt auch Lieferservice von Erzeugergenossenschaften, da kann man sich sogar ins Haus liefern lassen. Öko- oder Gemüsekisten gibt's also auch in Bio- und konventioneller Qualität. Das kann man sich liefern lassen, wenn man zum Beispiel nicht mehr so gut zu Fuß ist, ist das eine Alternative. Worauf man eben halt achten sollte, wenn man auf dem Wochenmarkt zum Beispiel einkauft, ist, dass man eben halt tatsächlich schaut, was hat denn jetzt Saison? Also nicht die berühmten Erdbeeren zu Weihnachten oder eben halt die Frühkartoffeln im Januar. Die kommen garantiert von weit her und sind nicht regional erzeugt. Aber wenn ich eben halt Produkte kaufe, die dann Saison haben, zum Beispiel im Winter Kohlgemüse esse und dann auch mal Hülsenfrüchte zu mir nehme, Lagergemüse nehme, wie zum Beispiel Porree oder Sellerie, die eben halt auch lange lagerfähig sind, dann kann ich da schon relativ viel Geld sparen, indem ich eben halt da tatsächlich gucke, was hat denn Saison. Und dass ich eben halt vielleicht nicht die Zucchini im Dezember esse, die ja da normalerweise bei uns nicht wächst.
Also, wer sich regional und saisonal ernährt, kann auch sich relativ sicher sein, dass er gesündere Produkte zu sich nimmt. Und es muss dann nicht unbedingt das Ökosiegel sein, wenn der Geldbeutel das Problem ist.
Genau.
Jetzt schalten wir in eine Obstanbauregion an den Bodensee. Herr Deuter, ich grüße Sie in der Lebenshilfe.
Ich grüße Sie auch, alle beide. Ich habe die Sendung zwar nicht gehört, aber die letzten 10, 15 Minuten. Dennoch habe ich meine Fragen. Und zwar, die letzte Antwort, die Sie gerade gegeben haben, ist Sache Preise. Ich würde gerne wissen, man sagt eben, es ist teuer. Das ist alles relativ, wie viel teuer. Mein Gefühl ist auch, ehrlich gesagt, ich ernähre mich seit langem schon vegan, vegetarisch und biodynamisch. Und dennoch habe ich immer das Gefühl, wie soll ich sagen, dass die Preise zum Teil wirklich tatsächlich überzogen sind. Ja? Da steht in keinem Verhältnis mehr, dass man das gleiche Argument bringt. Es ist mit mehr Aufwand und. Ich hätte gern konkrete Belege und Zahlen, Untersuchungen, dass er selber vergleichen kann. Weil es ist wirklich, also ich kann das beim besten Willen seit Jahrzehnten, wie gesagt, ernähre mich. Und das aus meiner Erfahrung stimmt, dass also Preise wirklich dermaßen überzogen sind. Nicht alle, nicht überall, aber da sind viele schwarze Schafe unterwegs. Das war eine Frage. Die andere Frage ist, Sie sagten, im Winter Zucchini aus keine Ahnung wo. Neulich ist mir gerade genau aufgefallen, es steht Bio-EU aus Ägypten. Seit wann ist Ägypten in EU? Oder seit wann ist Israel in EU? Das ist für mich alles so, da hätte ich gerne Antworten.
Ja, zu den Preisen nochmal ganz kurz. Also das ist etwas, was wir natürlich auch wenig beeinflussen können, was eben halt auch ein wenig davon abhängt, was der Handel zum Beispiel noch verdienen will. Da kann man sich sicherlich bei den entsprechenden Handelsverbänden und bei den Ökolandbauverbänden nochmal genauer informieren und eventuell auch einen Hof des Vertrauens mal fragen, wie die denn so eine Kalkulation aufstellen. Denn das ist etwas, wo wir natürlich als Verbraucherschützer auch wenig Einfluss haben auf die Preise. Zu dem EU-Bio für Produkte aus Ägypten oder aus Israel. Das ist tatsächlich etwas, wo man ins Stutzen kommen kann, denn auch eine Banane aus Ecuador hat unter Umständen EU-Bio-Siegel drauf. Das ist tatsächlich so, dass Produkte aus dem Ausland, die bei uns nicht angebaut werden oder zu dem Zeitpunkt nicht angebaut werden, das EU-Biosiegel tragen dürfen. Das ist eine Ausnahme. Und zwar, wenn sie im Anbau den Bedingungen genügen, die das EU-Biosiegel anfordert. Also wenn die Anforderungen passen, das heißt, der Bauer in Ägypten baut die Kartoffel so an, wie das EU-Siegel vorschreibt, dann darf das auch mit dem EU-Biosiegel gekennzeichnet werden. Das bedeutet also bei diesen EU-Biosiegeln zum Beispiel, dass sie das nicht nur auf Produkten finden, die aus Deutschland oder aus den EU-Staaten kommen, sondern es kann zum Beispiel auch sein, dass das eben halt Produkte sind, die in anderen Ländern erzeugt werden. Also Zitronen findet man sicherlich weniger in Deutschland als zum Beispiel in Italien. Das ist aber logisch, als EU-Land darf es das Siegel tragen, aber zum Beispiel die Türkei gehört ja auch nicht zur EU. Aber auch da gibt es viele Produzenten, zum Beispiel kommt ein Großteil der Sultaninen und Rosinen, die wir einkaufen können, aus der Türkei. Die dürfen das Siegel aber auch tragen, weil sie eben halt den Bedingungen für das Siegel dann entsprechen.
Frau Schwengel-Exner, jetzt ist es bei einigen Hörern echt so durchgeklungen, kann ich diesem Siegel so vertrauen und was mache ich, wenn ich ein komisches Gefühl habe? Wenn ich das so richtig verstanden habe, man kann immer beim Verband auch anrufen, also wenn ein Demeter-Siegel oder Naturland oder Bioland oder sowas draufsteht, man kann auch dort anrufen und sagen, hör ich mal, erzähl mir mal bitte, wie prüft ihr das?
Genau, das kann man machen. Und was man eben halt auch noch machen kann, wenn man zum Beispiel am Computer fit ist, kann man sich eben halt auch über die Nummern, die angegeben sind, also
diese Kontrollnummern, die
genau, jedes Bioprodukt hat eben halt auch eine EU-Kontrollnummer. Da ist auch die Kontrollstelle angegeben. Da kann man zur Not auch bei der Kontrollstelle dann mal Kontakt aufnehmen und nachfragen, ist das tatsächlich kontrolliert oder wie machen Sie das? Das funktioniert also ganz gut. Also wenn man sich da unsicher ist, ruhig auch nachfragen, auch beim Wochenmarkt oder bei den Händlern, die das eben halt lose verkaufen, wirklich mal nachfragen. damit man eben halt da eine größere Sicherheit gewinnt.
Und wann gehe ich zu Ihnen, Frau Schwengel-Exner?
Sie können natürlich auch bei uns anrufen. Zu einigen Produkten können wir eben halt so Aussagen treffen. Bei anderen ist eventuell eine Recherche erforderlich, aber das machen wir dann auch.
Das war die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Unser Thema Fokus Schöpfung, Bio drauf, Bio drin. Ich bedanke mich bei Frau Schwengel-Exner von der Verbraucherzentrale in Bayern. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns in der Sendung waren und wirklich Rede und Antwort gestanden sind. Vielen Dank.
Ich bedanke mich.
Sie können sich diese Sendung, wenn Sie fit sind, am Computer, im Internet als Podcast von unserer Website herunterladen, www.horeb.org. Einige Informationen zum Verbraucherschutz und zur Kennzeichnung von Bio-Lebensmitteln, die haben wir beim Radio Horeb Hörerservice für Sie hinterlegt. Unter der Rufnummer 08328 921 110 können Sie Hintergrundinformationen zum Verbraucherschutz zu den einzelnen Bio- und Ökosiegeln bekommen, beziehungsweise eben auch auf der Website von Radio Horeb, www.horeb.org. Da sind die Informationen zur Sendung des heutigen Tages für Sie hinterlegt. Sie hören die Lebenshilfe wieder am Donnerstag um 10. Da ist dann das Thema Depression, was tun? Hilfestellungen aus der Fülle des Glaubens. Referent ist Sonja Theresia Hoffmann. Sie ist Logo- und Traumatherapeutin. Eine Aufzeichnung dieser Sendung können Sie sich telefonisch beim Radio Horeb CD-Dienst kostenlos bestellen. 08328 921 120. Und hier noch der Werbeblock zu Radio Horeb. Wie Sie sicher wissen, ist Radio Horeb rein spendenfinanziert, auch wenn die CD kostenlos ist. Über eine Spende würde sich Radio Horeb freuen. Es verabschiedet sich Dominik Miller. Behüt Sie alle Gott.